Jost, du hast gerade darüber gesprochen, dass wie wichtig es ist, auf Menschen zuzugehen, sie ihnen persönlich zu begegnen und so auch zu ihrer psychischen, aber auch insgesamten Gesundheit beizutragen. Jetzt leben wir natürlich gerade in der Zeiten der Pandemie und wir möchten in dem nächsten Block nochmal darauf eingehen, wie die Verteilung medizinischer Ressourcen im Kontext von Covid-19 und der Pandemie aussieht. Und da ist natürlich dieses Aufeinanderzugehen nochmal verstärkt, was auch wiederum Probleme für manche Menschen mit sich bringt, auch psychische oder medizinische Probleme. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass weltweit ein ungleicher Zugang zu medizinischen Ressourcen vorherrscht. Welche Gefahren siehst du denn in der Fortsetzung dieser ungleichen Verteilung?
Ja, das ist vor allem natürlich in Zeiten der Covid-Pandemie etwas wird das uns ganz klar vor Augen geführt, ne? Vielleicht kurz einen Satz dazu, was wir uns nie klar machen, was Pandemie eigentlich bedeutet. Demos ist der Mensch und Pan heißt alle. Also ist etwas, was alle Menschen betrifft auf der ganzen Welt. Und das ist auch ein Zustand, den wir nur sehr selten als solchen ausrufen. Das muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wenn wir über Ressourcenverteilung reden, zeigt uns die Covid-Pandemie eigentlich sehr deutlich, wie es nicht gehen sollte. 85% aller Impfstoffe zum Beispiel gehen in den reichen Westen. Das heißt, wir erleben seit 2 Jahren einen ganz ausgeprägten Impfnationalismus. Das ist aber in der Pandemie eigentlich verheerend, weil wir die Pandemie nicht unter Kontrolle kriegen, wenn wir nur einen Teil der Bevölkerung durchimpfen und schützen und den Rest sozusagen der Welt dabei nicht beachten. Das ist, also da muss es zu deutlich gerechteren Verteilungsstrategien kommen. Denn was wir wissenschaftlich wissen, ist, dass wir weitere Mutationen erleben werden, auch möglicherweise gefährliche Mutationen, wenn wir das Virus nicht unter Druck setzen. Wir müssen es mit der Impfung unter Druck setzen, sich genetisch anzupassen. Sehen wir auch an der Omikron-Variante mildere Varianten quasi zu generieren, die in dem Sinne einer Impfung ausweichen, ne? Und sage ich mal, zu einer normalen Erkältung werden mit der Zeit. Und diesen Druck müssen wir natürlich aufrechterhalten. Und das geht nur, wenn wir weltweit die Impfstoffe gerechter verteilen. Denn sonst haben wir immer wieder, sehen wir an Omikron, ne, ruckzuck innerhalb von Wochen quasi eine weltweite Verbreitung.
Ja, du hast vollkommen recht. Diese Pandemie hat uns tatsächlich gezeigt, dass alle Menschen davon betroffen sind, unabhängig, ob sie reich oder arm sind, Politiker oder überhaupt alle Menschen. Nichtsdestotrotz ist für uns sehr wichtig zu fragen, wie könnte diese medizinische Güter gerechter verteilt werden? Was konkret könnte zum Beispiel auch in den reichen Ländern auch getan werden, damit das Impfstoffe nicht weggeschmissen werden, weil das auch nicht mehr gültig sind? Während in anderen Ländern dieser Welt die Menschen Monate, ich sage sogar fast ein Jahr oder noch länger darauf warten, einmal geimpft zu werden. Was könnte dann getan werden, bitte, Jost?
Also wir sehen eigentlich eine spannende Initiative. Das ist die COVAX-Initiative von der Weltgesundheitsorganisation, die ein wirklich brillanter Ansatz ist und die sich kurz zusammengefasst beinhaltet, dass reiche Länder sowohl Impfstoffe als auch Geld in quasi in diese Initiative einzahlen und diese Initiative selbst dafür sorgt, quasi über die WHO weltweit Impfstoffe gerecht und gleichmäßig zu verteilen, sodass wir eben nicht ein Ampelsystem haben, so nach dem Motto, erst die reichen Länder, dann die mittelreichen Länder und die armen Länder sollen sehen, wo sie bleiben. Das ist natürlich auch ein ganz klares Mandat der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Und das ist ein sehr guter Ansatz, der leider nur so mittelmäßig gut funktioniert. In Deutschland wird über die vierte Impfung geredet, während wir zum Beispiel in Gambia, in Westafrika, wo ich gerade gewesen bin, eine Durchimpfung von 7% haben. Also 7% der Bevölkerung haben 2 Impfungen bekommen. Und wir versuchen über die vierte oder über eine Impfpflicht zu reden. Und das heißt, dieses Kollektivgefühl, das wir eigentlich brauchen, das muss deutlich gestärkt werden. Und das geht gerade in Zeiten der Pandemie mehr oder weniger komplett den Bach runter. Und insofern ist neben diesem Kollektivgefühl auch eigentlich, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, eine Stärkung der Rolle der Weltgesundheitsorganisation zu nennen, die unterfinanziert ist, seit Jahren eigentlich ihrem Potenzial hinterherläuft und deutlich mehr Macht haben könnte. Das ist nur die eine Baustelle. Und die andere Baustelle ist ganz klar natürlich, dass das Thema Patente auch angesprochen werden muss. Die Impfstoffe sind größtenteils produziert mit Steuergeldern. Das darf man nicht vergessen. Viele Regierungen haben Milliardensummen an die Pharmafirmen gegeben, prophylaktisch könnte man sagen. Die Deutschen, die Engländer haben 4, 5, 6 Firmen gleichzeitig bedient mit Geld in der Hoffnung, dass ein Impfstoff rauskommt. Hat funktioniert. Aber eigentlich darf ein Impfstoff, der mit Steuergeldern produziert wird, nicht anschließend sozusagen zu dem überbürdenden Profit dann, sage ich mal, der Gewinnerfirma beitragen, sondern eigentlich müsste das, und selbst wenn es so wäre, geschenkt, könnte man trotzdem sagen, das Patent ist entsprechend freizuschalten, sodass es in China, Indien und so weiter nachproduziert werden kann. Also das sehe ich schon so, dass das auch ein Hinderungsgrund ist, auch in der Impfstoffproduktion voranzukommen.
Danke. Ja, wir erleben hier in Deutschland, aber auch ja andersorts auch, dass Ängste eine große Rolle spielen in dieser Pandemie und der Umgang mit Angst in so einer existenziellen Lage. Und mich würde interessieren, kannst du uns ein paar Beispiele nennen, wo es Menschen gut gelingt, mit ihren Ängsten konstruktiv umzugehen in den letzten Jahren in der Pandemie?
Ja, Corona kitzelt tatsächlich vieles heraus, was schon unterschwellig angelegt war oder vorhanden war in der Bevölkerung, in vulnerablen Gruppen. Insofern erleben wir seit 2 Jahren eine extreme Zeit der Zuspitzung. Ängste brechen plötzlich durch, die man vorher unter Kontrolle wähnte oder mit denen man irgendwie klargekommen ist. Und das betrifft vor allem natürlich Menschen, die weniger soziale Netzwerke und Anknüpfungspunkte haben. Also da sind vor allem Menschen mit Migrationshintergrund bei uns in Deutschland eine vulnerable Gruppe. Da sehen wir natürlich auch im Umkehrschluss eine große Impfskepsis, was für mich nur schlicht und ergreifend heißt, wir schaffen es nicht, mit diesen Menschen ausreichend ins Gespräch zu kommen, was man im Fachterminus als Wissenschaftskommunikation bezeichnet. Es gibt Beispiele, die sind leider immer nur vereinzelt und Leuchtturmbeispiele, aber es gibt welche, wie man mit solchen Ängsten umgehen kann. Das sind vor allem niederschwellige Projekte, das sind letztlich Gesprächsräume, die auch hier geschaffen werden können und wozu es auch keine, sage ich mal, super professionellen Ansätze braucht. Wir haben so ein Projekt in unserer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber hier in Unterfranken und dort werden letztlich Gesprächsräume angeboten, wo man über die Stärken redet und nicht über die Schwächen, wo man versucht, die Ängste in dem Sinne einzufangen, was professionell mangels Kapazität gar nicht geht, auf einer laienhaften Ebene einzufangen, indem man Gesprächsräume anbietet, moderierte Gespräche führt, in Einzelsitzungen, in Gruppensitzungen und den Menschen einfach klar macht, wo sind deine Stärken, was kannst du gut, worauf kannst du dich verlassen? Und das sind so ganz kleine, fast banale Fragen, wenn man sich darüber Gedanken macht. Wir reden immer, wir Deutschen sind ja auch Meisterinnen, darüber zu reden, was alles schlecht ist und wie schlecht es uns geht und was alles Mist ist. Wir sehen das Glas, wie ich vorhin schon sagte, immer halb leer. Eigentlich ist das Glas halb voll und das gilt auch für jeden Menschen. Und da sich einfach mal hinzusetzen, sich, wenn man gefragt wird, sagen, jetzt sag mir mal, worin bist du gut? Was sind deine Stärken? Und was gibt dir Kraft? Das sind ganz einfache Fragen, die man natürlich auch negativ formulieren kann, aber genau in der Positivität auch stecken bleiben kann und sagen kann, so, und daran erinnerst du dich, wenn es dir schlecht geht und damit kannst du dich ein kleines Stück selber quasi aus dem Dreck ziehen und wenn das sogar assistiert geht über irgendwelche Hilfsgruppen, Gesprächsgruppen, umso besser, denn ein weiteres Problem der Pandemie ist, dass wir sehr stark in die Isolation gehen, selbst gewählt oder vorgegeben. Und das betrifft natürlich Menschen, die keine Netzwerke haben, noch viel mehr. Das heißt, der Mensch ist ein soziales Wesen und wir werden quasi von unserer Kernkompetenz weggehalten seit 2 Jahren. Das heißt, miteinander reden, auch über Themen, die mich beschäftigen, hilft schon eine ganze Menge. Und wenn man das noch ein bisschen mit so einer assistierten Form hinkriegt, da kann sehr viel Positives bei rauskommen, was zumindest, sage ich mal, im schlimmsten Fall temporär hilft, eventuell aber auch jemandem auch nachhaltig helfen kann.
Ja, ich finde das ganz interessant, weil als ich im Ausland gelebt habe und eben auch zum Beispiel in Afrika, fand ich das auch immer wichtig zu vermitteln, ne? Wie ist hier eigentlich das Gesundheitssystem? Also ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt diese Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund ansprichst, die vielleicht skeptischer sind in Bezug auf Impfungen, es fällt wahrscheinlich auch noch mal schwerer, in so ein Gesundheitssystem reinzugehen oder zu Ärzten und Ärztinnen, die vielleicht, die ich nicht kenne oder wo ich unsicher bin, was bedeutet das, vielleicht auch aus einem System komme, wo das nicht immer alles so auf dem Stand ist, wie wir das jetzt hier in Deutschland haben. Was meinst du, wie kann man das vielleicht vermitteln und umgekehrt auch, wir sehen es ja auch bei Menschen ohne Migrationshintergrund, diese große Impfskepsis, also könnten da vielleicht auch mehr zuhören, mehr Gespräche unterstützen?
Ich denke, es geht da sehr viel im kleinen Rahmen, weil wir müssen letztlich festhalten, dass unser professionelles System, also Psychotherapeuten, Psychiater in Deutschland unterentwickelt ist oder andererseits überstrapaziert ist. Das heißt, wir haben eine große Nachfrage und viel zu wenig Angebote. Wartezeiten von 6 bis 9 Monaten auf einen Ersttermin sind durchaus die Regel. Und so ein Ersttermin dauert dann 7 Minuten. Und das ist natürlich auch nicht wirklich viel. Also müssen wir ausweichen, sage ich mal, auf eine andere gesellschaftlich mögliche Form, die eben etwas niederschwelliger liegt. Und ich glaube, dass da sehr viel geht. Es gibt sehr gute Beispiele. Es gibt dazu auch Guidelines, findet man auf der Medbox übrigens, kleiner Werbeblock. Da gibt es eine sehr schöne Guideline, wie man sowas aufziehen kann, wie man sich selber sowas beibringen kann und auch das dann weitervermitteln kann. Ich habe zusammen mit einem holländischen Designerfreund auch noch mal ein anderes Beispiel zu nennen, habe ich mit einem Freund zusammen eine Playlist zusammengestellt mit Corona-Awareness-Liedern aus Afrika. Wir haben das mal recherchiert vor 2 Jahren, um sozusagen noch eine andere Möglichkeit zu eröffnen, wie ich mich mit meinem eigenen Kulturkreis sozusagen und auch natürlich musikalisch, weil in vielen Ländern geht sehr viel über die Musik, musikalisch damit auseinandersetzen kann. Wir haben inzwischen über 150 Lieder allein von verschiedenen afrikanischen Interpreten, also Kirchenchor bis hin zu einem Hardcore-Rapper, alles zusammengestellt. Die kann man online finden, diese Liste. Ich möchte daraus ein Lied vorstellen, das mir besonders gut gefällt und was auch in Ägypten ein großer Smash-Hit war von dem ägyptischen Rapper Mohammed Ramadan, das Lied Corona. Corona-Virus.